Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Wir fahren heute Nachmittag weiter in dieser Serie über alle 12 kleinen Propheten. Nachdem wir bereits Hosea und Joel in der Übersicht gesehen haben, kommen wir heute zum Buch des Propheten Amos. Haben alle ein Skript? Hand hoch, wer keines hat. Da vorne kann man sich bedienen in der Kiste. Es ist wichtig, dass man es hat. Ich habe hier, wie auch bei den anderen Malen, den Text des Prophetenbuches neu übersetzt. Und zwar so, dass man die hebräischen Verszeilen, Amos ist wie Hosea und Joel, praktisch alles reine Poesie, so dass man die Verszeilen im Hebräischen genau erkennen kann. Also so wie im Text die Zeilen stehen, so entsprechen sie den Versen im hebräischen Grundtext. Zu Beginn lese ich ein paar Verse aus Amos 1. Worte des Amos, der unter den Schafhirten von Tekoa war, welche er geschaut hat über Israel in den Tagen Usias des Königs von Juda und in den Tagen Jerobeams des Sohnes Joas des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach: Der Ewige brüllt aus Zion, ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme ertönen. Und so vertrocknen die Weideplätze und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Zunächst bis hierher. Wir beginnen wie immer, indem wir das Buch versuchen zeitlich einzuordnen. Das fällt hier besonders leicht, weil der erste Vers uns bereits eine Datierung gibt. Vorne auf dem Skript und zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches finden wir den Hinweis, dass die Zeit des Königs Usia, die Jahre 767 bis 739 vor Christus betrifft. Er war König des Südreiches Juda. Der andere König, Jerobeam II., regierte von 782 bis 753 vor Christus. Amos war ein Prophet aus dem Südreich, der aber einen prophetischen Auftrag erfüllte im Nordreich. Wir haben schon gesehen, dass die kleinen Propheten nach diesem Prinzip angeordnet sind. Nicht nur, dass sie in zeitlichen, historischen Perioden angeordnet sind, sondern auch, dass es immer abwechselt zwischen einem Prophet, der im Nordreich wirkt, einem, der im Südreich wirkt, Nordreich, Südreich und so weiter. Also Hosea war ein Prophet im Nordreich, Joel im Südreich und nun passt es, dass Amos eben wieder ein Prophet ist, der im Nordreich gewirkt hatte, obwohl er, wie wir noch sehen werden, aus dem Südreich stammte. Er datiert sein Buch nach den Herrschern in beiden Reichen. Das zeigt uns Amos gleich als einen Propheten, der das ganze Volk Gottes sieht, auch wenn es gespalten ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nur die Erlösten sehen, auch heute, mit denen wir zusammen verbunden sind in einer Ortsgemeinde, oder dass man nur die Gläubigen sieht in einem Gemeindeverband, sondern es ist ganz wichtig, dieser Blick für den ganzen Leib Christi, für das ganze Volk Gottes, wo sie auch immer sind, auch wenn sie gespalten sind. Amos sieht das ganze Volk Gottes, sieht auch den geistlichen Zustand, nüchtern, aber er liebt das ganze Volk und darum datiert er auch hier nicht von ungefähr auf diese Weise. Aber wir haben in Vers 1, der übrigens noch nicht poetisch ist, darum haben sie auch keine Verszeilen im Text. In Vers 1 datiert er weiter, dass er gewirkt hat 2 Jahre vor dem Erdbeben. Nun, wir können das ansetzen, das Erdbeben, auf etwa 760 vor Christus. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius bringt dieses Erdbeben in der Zeit in Verbindung mit dem traurigen Abschnitt in 2. Chroniker 26, 16 bis 20, wo der früher treue König Usia stolz geworden war und treulos wurde. Und Josephus Flavius spricht also davon, dass dieses Erdbeben in der Zeit stattgefunden hatte. So können wir es also etwa auf 760 ansetzen, aber die Wirksamkeit des Amos fällt auf 2 Jahre vor dem Erdbeben. Also so hat er offensichtlich in einer kurzen Zeit, eben ungefähr im Jahr 762, diesen prophetischen Dienst getan, den wir da schriftlich in seinem Buch überliefert haben. Amos war ein Schafhirte. Hier haben wir im hebräischen Text ein interessantes Wort für Schafhirte. Es ist nicht das übliche Wort Roeh, zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, Adonai Roi, mein Hirte. Das normale Wort Roeh. Aber hier haben wir ein seltenes Wort, Noket bezeichnet speziell einen Schafzüchter. Im Königebuch wird zum Beispiel von einem König gesprochen, außerhalb Israels, der ein Schafzüchter war und der besaß also Zehntausende von Schafen. Nun, das heißt nicht, dass deswegen Amos auch so viele Schafe hatte, aber dieser Ausdruck weist darauf hin, dass er doch mit sehr großen Herden zu tun hatte. Tekoa wird hier erwähnt, unter den Schafhirten von Tekoa. Tekoa ist ein Ort 16 Kilometer von Jerusalem entfernt, 8 Kilometer von Bethlehem. Also da sehen wir, er kommt aus dem Südreich. Er wird also hier Schafhirt genannt, Schafzüchter, in Kapitel 7, Vers 14, sagt er des Weiteren, er erklärt hier einem Feind gegenüber, wer er ist. Da antwortete Amos und sprach zu Amazia, das war ein Götzenpriester in Bethel. Kein Prophet war ich und kein Prophetensohn war ich, sondern ein Viehhirt war ich und ein Ritzer von Maulbeerfeigenbäumen. Doch der Ewige nahm mich von hinter dem Kleinvieh weg, und es sprach zu mir der Ewige, geh, weissage meinem Volk Israel. Und nun höre das Wort des Ewigen. Und so weiter. Also hier erfahren wir, ursprünglich war er kein Prophet. Und er war auch kein Prophetensohn. Ich habe in der Fußnote 67 erklärt, Das heißt, keiner, der in einer Prophetenschule unterrichtet worden war. Ich weiß, in den Samuel-Büchern liest man oft von den Söhnen der Propheten. Das waren also junge Leute, die ausgebildet wurden, unterrichtet wurden. Und die werden übrigens wohl auch eine wichtige Rolle gespielt haben im Zusammenhang mit der Bibeltextüberlieferung, schon in biblischer Zeit. Die wurden also biblisch unterrichtet, geschult und haben dann eben einen Prophetendienst ausgeübt. Aber Amos sagt, ich habe keine solche Ausbildung besucht. Ich war Viehhirt. Hier haben wir nochmals ein anderes Wort. Und das hängt zusammen mit dem Wort für Rind, Bakar. Er ist ein Bokeh. Das ist einer, der also mit Rindern zu tun hat. War also ein Bauer, der nicht nur eben Schafe und Ziegen züchtete, sondern auch Viehhirt war. Und des Weiteren ein Ritzer von Maulbeerfeigenbäumen. Ich habe in der Fußnote 68 erklärt, zur Förderung der Reife wurden die Maulbeerfeigen mit einem Metallwerkzeug, zum Beispiel mit einem Nagel, geritzt. Es ist so, der Maulbeerfeigenbaum, oder man nennt ihn auch Sykomore, Sykomore ist ein Baum, der etwa 8 bis 16 Meter hoch wird. Und er bringt im Jahr 3 bis 4 Mal feigenähnliche Frucht. Ist allerdings natürlich nicht so begehrt wie die Feige. Es ist etwas im Vergleich dazu minderwertige Frucht, also eher Nahrung für ärmere Leute. Und damit die Frucht wirklich gut ausreift, ritzte man sie an, etwas Saft lief aus und so konnte sie zu einem besseren Geschmack sich dann entwickeln. In Tekoa, da in der Nähe von Jerusalem, da wurden die Maulbeerfeigenbäume nicht so hoch wie zum Beispiel in der Ebene des Toten Meeres und im Jordantal. Dort wurden sie eben bis 16 Meter höher hoch. Aber wir können natürlich davon ausgehen, dass eben Amos von seinem Ort von Tekoa auch ausging, eben bis zum Toten Meer, um so solche Feigenbäume, Maulbeerfeigenbäume zu pflegen. Aber das zeigt uns, das war ein Mann, der sehr stark in seiner Arbeit mit der Natur und mit den Tieren verbunden war. Und das kommt ganz deutlich in seinem Buch zum Ausdruck. Das Buch enthält so wunderschöne Beschreibungen von der Herrlichkeit der Natur als Gottes Schöpfung. Aber wir sehen auch darin, wie Gott seine Werkzeuge so wählt für seinen Dienst, dass sie eben in ihrem ganzen Leben dazu geformt, gebildet wurden, so wie der Töpfer den Ton formt, damit sie genau das Schöne werden, um schließlich diesen Dienst zu tun, den Gott möchte. Das ist also sehr ermutigend. Er hat nicht daran gedacht, später werde ich einmal ein Prophet, aber er hat so seine Arbeit treu getan, das war in Gottes Plan und so konnte er eben als Prophet zum Segen werden, damals und bis heute, durch all die Jahrhunderte hindurch. Also über 2700 Jahre Wirkung hat sein Werk gehabt. Ja, das also zur Person von Amos. Sein Name bedeutet, wie ich unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten Seite 1 aufgeführt habe, Lastenträger. Nun, auch dieser Name ist sehr bedeutungsvoll. Es ist so, dass oft in den Propheten wird ein prophetischer Ausspruch im Hebräischen bezeichnet mit Massa. Meistens dann übersetzt in den deutschen Bibeln mit Ausspruch. Ausspruch des Herrn. Aber das Wort hat eine Doppelbedeutung. Es heißt Last und Ausspruch. Also ein prophetischer Ausdruck, der gewissermaßen wie eine schwere Last über das Volk kommt, weil Gott das Volk rügen muss oder ihm Gericht ankündigen muss. Nun, Amos war in dem Sinn wirklich ein Lastenträger, der diese Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte, trug, weitergab. Und natürlich enthält dieses Wort auch den Hinweis darauf, dass jemand, der dem Volk Gottes dient, wie Amos, in einer schwierigen Zeit des Zerfalls, dass er eben auch bereit sein muss, Lasten zu tragen. Eben auch Belastung auf sich zu nehmen. Wir gehen weiter zu Vers 2. Das ist, steht so für sich, darum habe ich das auch in dem Text abgesetzt, gegen die Einleitung von Vers 1 und auch gegen den neuen Abschnitt ab Vers 3. Das ist ein Leitmotiv, aufgenommen aus dem Buch Joel, das Buch, das wir davor betrachtet haben. In Joel 3 und nach anderer Zählung Joel 4, Vers 16 heißt es, im Zusammenhang mit der Wiederkunft Christi in Jerusalem, und der Herr brüllt aus Zion und lässt aus Jerusalem seine Stimme erschallen und Himmel und Erde erbeben. Und hier haben wir der Ewige, oder der Herr, brüllt aus Zion. Ja, aus Jerusalem lässt er seine Stimme ertönen. Das Buch Joel, haben wir gesehen, führt hin durch die Drangsalszeit, die in der Zukunft noch über Israel kommen wird und die Welt, hin zur Wiederkunft Christi, wie er dann als Sieger die Macht übernehmen wird in Jerusalem. Nun, diese Botschaft wird die Ausgangsbotschaft für Amos. Das ist der Blick auf die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Er wird das letzte Wort sprechen über diese Welt. Es steht hier nicht, er spricht, sondern er brüllt aus Zion. Sha'ag ist das Wort, das man braucht, wenn ein Löwe brüllt. Und da haben wir den Löwen aus dem Stamm Juda. So wird der Herr Jesus ja gesehen in Offenbarung 5, wo er als das Lamm Gottes das Buch der Gerichte mit den sieben Siegeln entgegennimmt. Er öffnet die Siegel und dann kommen die apokalyptischen Gerichte nach der Entrückung der Gemeinde über diese Welt, die dann schließlich der Regierung und Herrschaft des Herrn Jesus den Weg bereiten. Interessant, Johannes sieht das Lamm Gottes und es wird ihm gesagt, das ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der er überwunden hat. Als das Lamm hat der Jesus vor 2000 Jahren sein Leben gegeben als Opfer und er wird als der Löwe aus dem Stamm Juda in der Zukunft die Herrschaft über diese Welt antreten. Nun, das ist sehr wichtig, dieser Ausblick auf die Wiederkunft Christi. Denn das ist in der Prophetie immer das Endziel aller Prophetie. Sie geht auf die Wiederkunft Christi und sein Reich. Das ist ganz wichtig, auch wenn man sieht, wie viele Propheten Dinge prophezeit haben, die gerade in ihrer Generation sich dann realisiert haben. Oder in den Jahrhunderten danach. Aber der Endblick war immer die Wiederkunft Christi ganz am Ende, wenn der Messias die Herrschaft über die Welt ergreifen wird. Ordnung ins Chaos bringen wird. Darum ist es wichtig, dass selbst in Prophezeiungen, die zur Hauptsache schon längst erfüllt sind, dass man da immer noch Hinweise drin hat, die letztlich erst in die Erfüllung bekommen werden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. In Daniel 9, wo es um die Jahrwochen geht, diese prophetischen Zeiten, bis dann das tausendjährige Reich kommen soll, wird gesagt, dass nach diesen 70 Jahrwochen, das ist die Zeit bis zur Wiederkunft Christi, dass dann Gesicht und Propheten versiegelt werden sollen. Das bedeutet, dass dann eigentlich die ganze biblische Prophetie zu ihrer Erfüllung und zu ihrem Abschluss kommen werden, sodass es quasi wie durch ein Siegel bestätigt werden kann. Es hat sich alles erfüllt, es ist Gottes Wort. Aber es ist wichtig, das ist, man kann von keinem Bibelbuch sagen, das ist alles jetzt schon erfüllt, schon längst. Selbst wenn es zu einem großen Teil erfüllt wäre, so bleibt immer noch eine Botschaft drin, die letztlich auf dieses große Ereignis hinweisen. Er kommt und wird das letzte Wort sprechen. Das entspricht auch dieser Hoffnung, die Hiob ausgesprochen hat in Zeiten tiefster Depression, plötzlich dieser Lichtblick. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann heißt es, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird das letzte Wort sprechen. Gläubige können durch schwere Nöte hindurchgehen, aber das letzte Wort spricht der Herr Jesus. Das gibt die Hoffnung im Leid. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein Vers, den ja Händel so wunderbar vertont hat in Messias. Ja, und dann heißt es auch, und so vertrocknen die Weideplätze und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Also durch die große Drangsalszeit und dann den Höhepunkt des Gerichts, wenn der Herr Jesus erscheint, wird Israel eine weitgehende Zerstörung erleben, was natürlich Amos als Schafzüchter besonders betraf und Viehhirt. Es vertrocknen die Weideplätze. Und es verwelkt die Anhöhe des Karmel. Das Karmelgebirge ist eines der fruchtbarsten in Israel. Es ist so herrlich entspannend, einen kleinen Spaziergang zu machen durch die Wälder des Karmel. Kann ich sehr empfehlen. Karmel heißt übrigens Weinberg Gottes. Kerem, Weinberg, El, Karmel. Also steht wirklich für die Fruchtbarkeit Israels. Aber es verwelkt die Anhöhe des Karmels. Der Richter kommt, er wird das letzte Wort sprechen. Und nun kommen wir weiter zu dem ersten Hauptteil des Amos-Buches. Auf Seite 1 habe ich ja zum Aufbau des Buches folgende Einteilung gegeben. Zuerst der Titel, 1 Vers 1. Und man sollte eigentlich sagen, 1 Vers 1, Titel, Vers 2, der Endpunkt der Prophetie, die Wiederkunft Christi. Und jetzt kommt der erste Hauptteil. Römisch 1, 8 Gerichtsankündigungen. Das sind die Kapitel 1, Vers 3 bis und mit Kapitel 2. 8 Gerichtsankündigungen. Und diese können wir wieder aufteilen. Erstens, Gericht über drei Nachbarvölker. Aram, oder deutsch wäre das Syrien, die Aramäer sind die Syrer. Dann Philistäer, das ist der Gazastreifen und das darum herum, die Heimat der Philister. Und Phönizien, das ist die Heimat der Kanaaniter nördlich von Israel, im heutigen Libanon. Also Gericht über drei Nachbarvölker, Aram, Philistäer, Phönizien, 1, 3 bis 10. Zweitens, Gericht über drei stammverwandte Völker. Edom, Südjordanien, Ammon, Mitteljordanien, Moab, Ammon ist Nordjordanien, Moab, Mitteljordanien. 1 Vers 11 bis 2 Vers 3. Übrigens, der Städtename Amman kommt noch von dem Völkername Ammon her. Amman, die heutige Hauptstadt von Jordanien. Drittens, Gericht über Juda, das Südreich, Kapitel 2, Vers 4 bis 5. Und dann ganz ausführlich, viertens, Gericht über Israel. Israel im engeren Sinn, die 10 Stämme, das Nordreich. 2, Vers 6 bis 16. Das ist ja das Hauptthema von dem Prophetendienst des Amos, das Nordreich Israel. Die weiteren Teile werde ich nachher erklären. Lesen wir also die erste Gerichtsankündigung über eines der drei Nachbarvölker. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Damaskus, Hauptstadt von Aram, in Syrien. Wegen 3 Übertretungen von Damaskus. Ja, wegen 4 wende ich es nicht mehr ab. Gemeint ist das Gericht. Weil sie mit Dreschschlitten von Eisen gedroschen haben, das Land Gilead. So werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden. Und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Und ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und ausrotten den Bewohner aus dem Tal Aven. Und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Und das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen, spricht der Ewige. Auf Seite 1 habe ich das Thema des Amos-Buches mit einem Satz so zusammengefasst. Eine bevorrechtigte Stellung schützt nicht vor verdienter Strafe. Doch Gottes Gnadenbeschlüsse stehen felsenfest. Zuerst geht es um Gericht. Und ganz am Schluss des Amos-Buches sehen wir, wie Gott Pläne hat, Pläne der Gnade in der Zukunft. Ausführlicher habe ich das Buch Amos wie folgt zusammengefasst. Wer Unrecht sät, muss als Folge davon mit Gottes Gericht rechnen. Ob man ein Nachbar des auserwählten Volkes oder mit ihm stammesverwandt ist, ändert daran nichts. Dies gilt auch für das auserwählte Volk selbst. Je größer die Vorrechte, desto größer ist die Verantwortung. Das sündige Versagen des Menschen kann jedoch Gottes Gnadenverheißungen nicht verhindern. Das Kommen des messianischen Reiches mit all seinem Segen steht fest für die Endzeit. Also das Buch illustriert den Grundsatz aus Galater 6, wo es in Vers 7 heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer für sein eigenes Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Das Gesetz der Vergeltung. Nun sehen wir, zuerst wird Syrien, dann Philistäa, Gazastreifen und das herum, Phönizien, Libanon behandelt. Völker, die das Vorrecht hatten, in der Geschichte gerade neben dem auserwählten Volk zu wohnen. Das war natürlich ein Vorrecht gegenüber den Helvetiern. Die waren viel weiter weg. Ja, aber durch diesen Kontakt erfuhren diese Völker etwas über den alleinbaren Gott. Ich meine, wir haben das heute Morgen gesehen, wie Gott sich zum Beispiel auch dem Volk Ägypten durch den Kontakt mit Israel von Abraham über Josef und Mose und so weiter so deutlich bezeugt hat als der alleinbare Gott. Aber andere Völker, die viel weiter weg waren, die hatten nicht dieses Vorrecht. Also diese Nachbarvölker hatten als Nachbarn Israels ein ganz besonderes Vorrecht. Aber dieses Vorrecht ist verbunden mit größerer Verantwortung. Und darum steht hier nicht das Gericht über Helvetia, sondern über Damaskus, Hauptstadt der Aramäer, und eben über Philistäer und so weiter. Nun, heute können wir natürlich in Helvetia nicht mehr so sprechen, denn wir haben Jahrhunderte erlebt, ich rede jetzt aus geschichtlicher Perspektive, wo eben in der Schweiz das Evangelium bezeugt, verkündigt wurde. Archäologisch findet man ja so die frühesten Spuren bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Zum Beispiel in Avenches, Aventicum, in der französischen Schweiz. Plötzlich merkt man bei den Grabungen, die Leute werden nicht mehr kremiert, sondern erdbestattet. Und das ist schon ein Hinweis, das Christentum ist bereits nach Helvetia gekommen. Also, heute muss man natürlich sagen, die Schweiz gehört zu diesen ganz bevorrechtigten Völkern, die sehr stark mit der Botschaft der Bibel und mit der Botschaft von dem allein wahren Gott, mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert worden ist. Und darum fordert heute natürlich Gott von diesem Land eine ganz besondere Verantwortung. Viel mehr als von Völkern in der dritten Welt, wo das Evangelium vielleicht erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt zum ersten Mal hingekommen ist. Oder sogar im 21. Jahrhundert. Man denkt an eingeborene Völker, die bis heute nicht erreicht worden waren. Also wir können da auch schon mal lernen, diese Völker hatten eine besondere Verantwortung. Und wer das eben nicht nutzt, sondern trotzdem Unrecht sät, muss als Folge davon mit Gottes Gericht rechnen. Aber das gilt nicht nur für die nichtjüdischen Völker, das gilt auch für das jüdische Volk, auch für die 10 Stämme Israel. Je größer die Vorrechte, desto größer ist die Verantwortung. Wenn man zum Beispiel auch heute bedenkt, in unserer Zeit, bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst im 15. Jahrhundert, war eine Bibel etwas Unerschwingliches. Wer eine Bibel haben wollte, musste so viel bezahlen wie ein ganzes Rittergut. Also Schloss plus Umschwung. Aber durch die Buchdruckerkunst, die gerade richtig kurz vor der Reformation, wo man die Bibel begann zu übersetzen, erfunden wurde, da konnte man dann sehr bald die Bibel runterschrauben in den Kosten bis auf einen BMW. Also musste man etwa einen BMW bezahlen, um eine Bibel zu haben. Aber die Kunst hat sich dann, das Drucken hat sich weiter verbessert und schon bald kostet eine Bibel einen Kühlschrank in unserem heutigen Wert, ja? Und etwas später dann schließlich ein paar Eier. Ja, und heute ist es so einfach, die Bibel zu bekommen, jeder kann das und so sind wir ganz besonders verantwortlich. Das so als praktische Anwendung. Jetzt schauen wir, Gott sagt, wegen 3 Übertretungen von Damaskus, ja, wegen 4 wende ich es, das Gericht, nicht mehr ab. Hier haben wir es zu tun mit einem Zahlenspruch. Das ist eine Eigenheit der hebräischen Poesie. Es geht hier also um 4 Dinge. Aber das 4. wird ganz besonders betont. Mit dem Punkt 4 ist gewissermaßen das Maß erreicht. Wir wollen einmal einen Zahlenspruch anschauen aus dem Buch der Sprüche, damit wir merken, wie das funktioniert. Sprüche 30, da gibt es gleich eine ganze Reihe von solchen Sprüchen. Ich nehme als Beispiel 30, Vers 18. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind, und 4, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Es sind alles wunderbare Dinge, aber dadurch, dass Agur sagt, 3 sind es, die zu wunderbar sind und 4, die ich nicht erkenne, damit will er sagen, das 4. ist wirklich das Allerwunderbarste. Ja, so wird also das Letzte durch den Zahlenspruch besonders betont. Ich will das so beispielhaft hier erklären, aber weitere Zahlensprüche habe ich ja auf Seite 1 aufgeführt. Unter charakteristische Ausdrücke, also ich habe verwiesen auf Sprüche 30, wo man mehrere hat, dann Hiob 5, Vers 19, da spricht einer der Freunde Hiobs, dass Hiob durch 6 Prüfungen gehen muss und aus 7 wird Gott ihn erretten. Also die 7. Prüfung, das ist gewissermaßen das Vollmaß und dann wird Hiob aus seiner Not herauskommen. Das war ein prophetischer Spruch, denn wenn man nachliest, Hiob 1 und 2, da kamen effektiv 6 Prüfungen über Hiob. Er verlor einen Anteil des Besitzes um den anderen, er verlor die Kinder. Dann kam die Prüfung mit seiner Frau, die sagt, sprich dich los von Gott. Und die 7. Prüfung kommt dann am Schluss, die Freunde Hiobs kommen, um ihr Beileid zu bezeugen. Und die sprechen eine Woche lang nicht mehr mit ihm. Man könnte denken, die sind einfach so erschüttert. Aber Hiob merkt, die überlegen sich etwas. Die denken, ich war nur ein Heuchler. Und darum geht es mir so schlecht. Die denken, sie haben sich in mir getäuscht. Und das bringt Hiob zur Verzweiflung. Und dann entsteht diese hitzige Diskussion mit den Freunden. Das war die 7. Prüfung. Und schließlich, nach all diesen Diskussionen, wird Hiob zur Buße geführt und er kommt aus der Prüfung heraus. Aus 6, aus 7. Die 7. Prüfung, das war die schwierigste für ihn. Die Frau hat gesagt, sprich dich los. Das ist sehr schwierig, wenn die Frau einem Mann das Rückgrat im Glauben bricht. Oder umgekehrt. Der Mann, der Frau, das geht. Aber Hiob hat bestanden, sogar dann. Sehr eindrücklich. Aber das Schwierigste ist wahrscheinlich, wenn andere Gläubige einen in Frage stellen. Ja? Hiob war stolz auf seinen gerechten Lebenswandel und das war der schmerzlichste Stich für ihn, dass man ihn da in Frage stellte. Aber das war die 7. Prüfung, die nötig war, um zu zeigen, dass er einen gewissen Hochmut hatte, geistlichen Hochmut, und das musste auch in Ordnung kommen. Darum tut er Buße in Kapitel 42. Jetzt zu Sprüche 30. Das ist so wie bei einem Intelligenztest. Man muss hier herausfinden, was ist das Gemeinsame an diesen 4 Dingen. Und ich denke, das schafft man ohne Problem. Es geht jedes Mal um einen Weg. Der Weg des Adlers, der Weg der Schlange, der Weg des Schiffes, der Weg des Mannes. Und aber jetzt wird der Intelligenztest noch ein bisschen schwieriger. Was ist an diesen 4 Wegen auch noch gemeinsam? Keiner dieser Wege hinterlässt bleibende Spuren. Ja? Der Weg des Adlers am Himmel. Wenn ein Adler vorbeigeflogen ist, ich habe gerade in den Sommerferien so schön einen Steinadler ziemlich nahe gesehen, aber nachher sieht man keine Spuren mehr. Ja? Der kann nicht den Nachbrenner einschalten. Und auch das vergeht ja schnell. Unsichtbar, keine Spur, dann der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Wenn eine Schlange sich über den Felsen bewegt, man sieht nichts mehr, dass sie da durchgegangen ist. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, ja, ganz kurz sieht man noch die Spuren durch die Bewegung des Wassers, aber das geht schnell weg und man sieht nicht mehr, wo das Schiff durchgegangen ist. Und dann der Weg eines Mannes zu einer Jungfrau, das ist der Weg der Werbung, der so verschlungen und verborgen ist, ja? Ich habe schon verschiedene Male an einer Hochzeit gesprochen, aber die größten Geheimnisse, die hat man mir ja nicht mitgeteilt. Ja, und es ist jedes Mal ein Wunder, wenn Gott 2 Menschen so zusammenführt. Warum kommen die genau zusammen und warum zündet es bei beiden? Ja? Man kann noch verstehen, dass es bei der einen Partei zündet, ja? Aber das genau bei den beiden zündet, ja? Das ist das Erstaunliche. Und es gibt ja schließlich 6 Milliarden Menschen. Und warum genau die 2? Aber gut, ich spreche jetzt nicht einfach so von rein menschlichen Beweggründen zum Heiraten, sondern wenn jemand sich wirklich durch den Herrn leiten lässt, ich möchte die Frau heiraten, die Gott für mich bereit hat, und umgekehrt den Mann heiraten, den Gott für mich bereit hat. Und immer wieder sehen wir, wie junge Leute es auch wirklich bezeugen können. Wir sind ganz klar überzeugt, der Herr hat das so geführt. Aber nicht nur, dass sie denken, ja, das ist absolut, das ist der Weg des Herrn. Es hat bei beiden gezündet. Es stimmt einfach alles, in jedem Bereich, oder? Das ist ein wunderbarer Weg, aber die Spuren sieht man nicht, wie das genau gegangen ist. Und Übrigens ist auch jeder Weg in physikalischer Hinsicht so erstaunlich. Ja? Wie kann ein Adler am Himmel fliegen? Ein so schweres Ding. Ja, wir wissen die Gesetze der Aerodynamik und so weiter. Aber ich meine, wenn wir selber ein Flugzeug einfach so schnell bauen müssten, das kriegen wir auch nicht so hin. Die Menschheit hat lange gehabt, bis das erste Flugzeug geflogen ist. Ja? Arme Brüder weit. Und dann haben wir den Weg einer Schlange auf dem Felsen. Das ist auch erstaunlich. Die Schlange hat keine Beine. Wenn der Boden weich ist, können wir vielleicht noch besser verstehen, dass sie sich irgendwie fortbewegen kann. Aber auf dem harten Felsen, mit einem Tempo. Und weiter, also auch dort ist die Physik interessant. Und dann der Weg eines Schiffes. Wie kann ein so schweres Ding auf dem Wasser schwimmen, im Herzen des Meeres, auf offener See? Und dann eben der Weg eines Mannes, so verschlungen und unsichtbar für das Beobachterauge. Und das Ganze hat übrigens noch eine geistliche Bedeutung. Das Letzte ist das Wunderbarste, aber alles ist wunderbar. Der Weg des Adlers spricht von dem Sohn Gottes, der vom Himmel gekommen ist auf diese Erde. Und er war hier 33 Jahre, hat gelitten, ist da wieder auferstanden und zum Himmel zurückgekehrt. Das ist der Weg des Adlers am Himmel. Unverständlich. Wie konnte Gott Mensch werden? Und dann der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Der Fels ist nach 1. Korinther 10, Vers 4 ein Bild von Christus. Die Schlange ein Bild von Satan, 1. Mose 3. Und es ist so erstaunlich, dass Gott das zugelassen hat, dass diese Schlange Christus versuchen durfte. In der Wüste zum Beispiel, Matthäus 4. Aber sie hat keine Spuren hinterlassen. Der Herr hat nicht gesündigt. Und er sagt auch in Johannes 14 am Schluss, der Fürst dieser Welt kommt, aber er hat nichts in mir. Keinen Angriffspunkt in der Person des Herrn Jesus, wo er hätte einsetzen können. Keine Spuren auf dem Felsen. Und dann das Schiff auf dem Meer. Wir sehen aus verschiedenen Stellen, wie das Schiff eben auch ein Bild sein kann von der Gemeinde, die 2000 Jahre durch das Völkermeer gegangen ist. Schreckliche Stürme, Verfolgungen erlebt hat und trotzdem nie untergegangen ist. 2000 Jahre. Das ist ein wunderbarer Weg. Und dann der Weg des Herrn Jesus, der gekommen ist, um die Gemeinde als seine Verlobte und seine Frau zu nehmen. 2. Korinther 11 spricht von der Verlobung. Epheser 5, Christus der Mann, die Gemeinde, die Frau. Ein wunderbarer Weg, der aber über Golgatha geführt hat und alles Denken übersteigt. Das ist das Wunderbarste. Also das zu den Zahlensprüchen. Jetzt verstehen wir Amos 1 und 2 dann viel besser. Es geht um drei Freveltaten, aber die vierte, die hat gewissermaßen das Maß gefüllt. Und darum wird jeweils nur eine Missetat wird genannt, die aber quasi die Spitze ist von vielen früheren Freveltaten dieser Völker und jetzt muss Gott abrechnen. Wegen vier nehme ich es nicht mehr zurück. Oder wende ich es nicht mehr ab. Der Ausdruck Übertretung ist hebräisch Pesha. Pesha ist nicht irgendeine Sünde, sondern es beinhaltet auch Rebellion gegen Gott. Auflehnung gegen Gottes Gebote. Jetzt kann man sich fragen, ja gut, aber das sind ja heidnische Völker. Die haben ja nicht das Gesetz vom Sinai bekommen, wie Israel. Ja, aber gab es erst göttliche Gebote seit dem Sinai? Nein, Gott hat zum Beispiel in der Schöpfung bereits die Ehe festgelegt als ein Mann und eine Frau. Und er hat auch weitere ethische Gebote festgelegt, schon früher. Und darum wissen auch die Heidenvölker sehr genau, was Recht und Unrecht ist, auch wenn sie noch nie mit der Bibel konfrontiert worden sind. Das ist sehr eindrücklich. Und Römer 2 zeigt, dass Gott eben die Werke des Gesetzes ins Gewissen des Menschen eingeschrieben hat. So dass der Mensch genau weiß, das ist Unrecht und das ist Recht. Aber hier sehen wir Völker, die haben gegen diese Grundgesetze, die Gott in in das Gewissen des Menschen eingeprägt hat, haben sie revoltiert und so Verbrechen gegen Gottes Grundsätze vollzogen. In Rebellion, und darum richtet sie Gott. Übrigens, in Verbindung mit der vergangenen Abstimmung über die Registrierung von homosexuellen Paaren, es ist auch schon interessant, wo ist unsere Kultur angelangt? Ich habe noch nie von einem eingeborenen Volk gehört. Und es kann im tiefsten Götzendienst leben. Und es kann sogar moralisch so leben, dass sie fast keine Kleider tragen. Aber nirgends findet man einen Eheschluss oder eine eheähnliche Beziehung von gleichem Geschlecht. Also selbst im tiefsten Heidentum wird das weltweit verworfen. Aber da, wo man jahrhundertelang, oder man könnte fast sagen fast jahrtausendelang, die Bibel gekannt hat und Gottes Wille so schriftlich geoffenbart kannte, da ist man an den Punkt gekommen, dass man sagt, das ist doch ganz normal. Das zeigt, wo wir angekommen sind. Das ist wirklich, es widerspricht dem Naturgesetz, dem ethischen Naturgesetz. Aber das entspricht eben diesem Prinzip Pescha, Rebellion gegen Gottes Grundgesetze, die im Herzen eingeschrieben sind, im Gewissen. Nun, gehen wir weiter. Hier wird erwähnt als höchstes Maß, weil sie mit Dreschschlitten von Eisen gedroschen haben, das Land Gilead. Da müssen wir aufschlagen, 2. Könige 10, 32. Es geht um die Zeit von Hazael. Das ist übrigens der Hazael, der erwähnt wird in Amos 1, Vers 4. So werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden. In jenen Tagen begann der Herr abzuhauen unter Israel. Und Hazael schlug sie im ganzen Gebiet Israels, vom Jordan an gegen Sonnenaufgang, das ganze Land Gilead, die Gaditer, die Rubeniter und die Manassiter von Aroer an, das am Fluss Arnon liegt, sowohl Gilead als Basan. Also die haben grausam gewütet unter den Israeliten im Gebiet von Gilead. Das ist jenseits des Jordans im heutigen Jordanien. Das gehörte damals zu Israel. Es war ein Gericht von Gott, aber Hazael hat das in eigener Bosheit getan. Und darum wird er zur Rechenschaft gezogen. Das kann man übrigens auch übertragen auf heute. Gott kann ein Volk brauchen, um ein anderes Volk zu strafen. Aber dieses Volk straft in eigener Bosheit. Es ist nicht besser als das andere Volk. Wird aber später auch von Gott zur Rechenschaft gezogen. Sehr wichtig, es ist ein göttliches Prinzip. Man meint immer, quasi wenn ein Volk das andere straft, dann sei das Volk, das straft, müsste eigentlich perfekt sein. Überhaupt nicht so. Wird aber auch zur Rechenschaft gezogen. Kann man zum Beispiel gerade in den Fragen, die in den letzten Jahren so beschäftigt haben, wie geht das mit Amerika und was haben die im Irak gemacht? Ja, Gott kann Amerika benutzen als Zuchtroute, aber Amerika ist deswegen nicht eine Nation mit weißem Hemd. Und auch diese Nation kann von Gott zur Rechenschaft gezogen werden.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den ersten Teil des Themas Einführung in das Buch Amos.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere R-O-G-E-R-L-I-E-B-I.
www.bi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.